Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge zu Gast bei Gregor Buchwald, Markus Nessler, Rechtsanwalt, Unternehmer und Keynote-Speaker. Thema dieser Folge ist die Novellierung der Vertikal-GVO. Was erst einmal bürokratisch klingt, ist ein wesentlicher Schlüssel, um Kanalkonflikte zu vermeiden und Reimporte zu reduzieren. Was bedeutet das konkret? Erstens, Online-Player nutzen derzeit ihren Kostenvorteil gegenüber dem stationären Handel. Sie gehen mit aggressiven Preisen in den Markt und setzen den traditionellen, den Brick-and-Mortar-Händler unter Druck. Die Folge daraus ist eine Preisspirale, die sich nach unten dreht und kaum zu stoppen ist. Zweitens, hausgemachte internationale Preisunterschiede führen zu Reimporten. Die günstigen Produkte aus Land B landen wieder im Ursprungsland A und bewirken dort eine Preiserosion. Eines sei schon mal verraten, mit der Anwendung der Gesetzesnovelle ist das allein nicht getan. Vielmehr geht es um das Zusammenspiel zwischen robusten Vertriebsverträgen und leistungsorientierten Rabatt- und Konditionensystemen.
So, hallo Herr Nessler, willkommen zu unserem Podcast Topline Talk, alles was das Management bewegt. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Danke, ich freue mich auch sehr.
Wir sind ja mittlerweile per Du, wir haben schon das eine oder andere Projekt zusammen gemacht. Also insofern, lieber Markus, freue ich mich, dass du heute bei uns bist. Und das Thema, was wir heute besprechen möchten, ist ja auch echt super spannend. Es geht heute um das Thema Vertikal-GVO. Und lass es mich mal so sagen, also alle Zuhörer, die nicht das Problem haben des Multi-Channel-Konfliktes, die keine Reimporte haben, keine Preiserosion, die könnten ja jetzt eigentlich auch gehen, ne?
Ja, im Prinzip schon, wenn es einen gäbe, der das nicht hat, dann genau. Könnte der jetzt tatsächlich gehen, ja.
Weil das sind jetzt nicht die Themen, die uns heute umtreiben, also das sind die Auswirkungen. Und bevor wir jetzt so richtig, starten, wäre mein Vorschlag, Markus, sag doch noch ein bisschen, wer bist du und was machst du?
Sehr gerne. Also mein Name ist Markus Nessler. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Rechtsanwalt in Esslingen und ich beschäftige mich im Schwerpunkt mit wettbewerbs- und kartellrechtlichen Fragen oder andersrum gesagt, wie kann ein Markenvertrieb sich auf die neuen Spielregeln der Digitalisierung einstellen und wie kann er mit insbesondere selektiven Vertriebssystemen seine Hoheit über die Markenführung und Vertriebssteuerung wieder zurückgewinnen.
Ja, super spannend. Also das sind genau die Themen, die wirklich viele Unternehmen, umtreiben. Viele Themen, die wir auch in unseren Projekten behandeln, aber eben nicht von der, juristischen Seite. Also insofern ist, glaube ich, die Kombination heute super, dass du da bist. Und ich kann bestimmt auch ein bisschen das eine oder andere aus unseren Projekten erzählen. Bevor wir jetzt in die Bits and Pieces einsteigen, ich glaube, wäre es doch mal ganz gut, generell so eine Art Übersicht zu geben. Was ist eigentlich die Vertikal-GVO? Also erste Frage, welche Funktion hat die? Und zweite Frage wäre die Novellierung. Also ist es wirklich eine Evolution oder ist es, wirklich eine Revolution?
Ja, sehr gerne. Also die Vertikal-GVO, das ist die Kurzfassung der Bezeichnung, ich lese es mal vor, weil man kann es sich eigentlich fast nicht merken. Diese Verordnung heißt Verordnung der Kommission vom 10. Mai 2022 über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen. Das ist mal ein dickes Brett, kann man sagen. Und zu dieser Vertikal-GVO gibt es noch etwas, das heißt Leitlinien zur Vertikal-GVO. Und das ist so eine Art Bedienungsanleitung, dass man diese doch sehr unverständlichen und kryptisch formulierten Regelungstexte dann eben noch anhand von praktischer formulierten Beispielen besser nachvollziehen und dann auch in der Praxis anwenden kann.
Jetzt nochmal wirklich für den Otto Normal BWLer. Was ist es?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist es? Also es ist auf jeden Fall mal eine Vertikal-VO, also eine Verordnung. Das bedeutet, es ist eine EU-Norm, die unmittelbar in das nationale Recht der EU-Staaten, in dem nationalen Recht Anwendung findet. Was bedeutet das sozusagen, wenn man sich daran hält, man einen Rahmen hat innerhalb der EU, der eben verbindlich und zulässig ist? So, das ist die erste Information. Die zweite Information ist, es gibt eben die Vertikalverhältnisse, das sind praktisch Lieferant, Großhändler, Händler, Endkunde beispielsweise. Und dann gibt es die Horizontalverhältnisse. Das wären praktisch Marktteilnehmer auf der gleichen Wirtschaftsstufe. Und diese Vertikal-GVO setzt jetzt also einen rechtlich verbindlichen Rahmen, innerhalb dessen sich die Unternehmen, die Lieferanten bewegen können, um Absprachen mit ihren nachgelagerten Absatzmittlern treffen zu können. Und wenn sie sich eben an diesen Rahmen halten, dann sind diese Absprachen freigestellt nach EU-Sprech und bedeutet erlaubt.
Ja, verstanden.
Und wenn sie nicht freigestellt sind, bedeutet das verboten.
Okay, jetzt kommt das Neue dazu. Deswegen sind wir auch heute zusammen. Was ist denn jetzt so das Neue daran? Und würdest du am Ende sagen, das ist eher eine Evolution oder ist es wirklich Revolution?
Ja, also die Vertikal-GVO wurde ja nun mal eben novelliert. Und novelliert bedeutet, dass es schon mal eine alte gab. Gell? So, und vieles, was nach der alten Vertikal-GVO, die im Jahr 2010 in Kraft getreten ist, schon erlaubt war, ist auch weiterhin erlaubt. Es sind aber ein paar Punkte hinzugekommen. Hinzugekommen ist zum Beispiel, dass man neue Steuerungsmöglichkeiten im Internetvertrieb oder hat, insbesondere bei hinsichtlich Drittplattformen. Hinzugekommen ist, dass man exklusiven Vertrieb und selektiven Vertrieb pro Nationalmärkten miteinander kombinieren darf innerhalb der EU. Und der dritte Punkt, der eben auch sehr wichtig ist, ist, dass es für das Projektgeschäft einige sehr interessante Neuerungen gegeben hat, die hier eben auch die Möglichkeit geben, Markenführung und Vertriebssteuerung zu betreiben.
Meine Interpretation, da bist du mir noch eine Antwort schuldig, ist eher Revolution, weil das, was ich bis jetzt verstanden habe, erlaubt es mir jetzt auch, zum Beispiel, was immer eine Riesenherausforderung für Unternehmen war, über die Kanäle zu differenzieren. Also ich kann jetzt, korrigier mich bitte, Markus, eben das Thema online anders preislich behandeln. Ich sage jetzt mal nicht ganz bewusst diskriminieren, aber differenzieren im Vergleich zum stationären Handel. Was ja früher einfach sehr schwierig war oder dann, wenn eben über, sage ich mal, da kommen wir später noch zu, über das Konditionum eben sehr smart, sage ich mal, eingestellt werden musste.
Ja, das stimmt. Also es gibt hier ein paar Stellschrauben, die sind neu. Also dass man zum Beispiel Online-Auktionsplattformen und Online-Marktplätze per se untersagen darf und für Preis- und Produktsuchmaschinen qualitative Vorgaben machen kann zum Beispiel. Das ist eine wirklich wesentliche Veränderung. Oder eben, was du schon angesprochen hast, dass man als Hersteller die Abgabepreise an den Handel für online verkaufte Produkte anders gestalten kann wie für stationär verkaufte Produkte. Da gibt es Stellschrauben, ja, das ist richtig.
Ja. Also sagst du jetzt Revolution oder sagst du Evolution? Jetzt musst du dich entscheiden.
Also ich sag mal eine evolutionäre Revolution.
Ja, okay. Einiges
genau. Ja, also es ist so, für die meisten Hersteller, die kein selektives Vertriebssystem haben bisher oder die so mehr oder weniger vor sich hinwurschteln, ist es viele Dinge wirklich neu und unvorstellbar. Aber man muss schon mal sehr gut erst in seinem eigenen Laden gefegt haben, bevor man sich Gedanken machen kann, was mir jetzt die Vertikal-GVO bei meinen nachgelagerten Absatzmittlern tatsächlich nützt.
Ja, weil die Probleme, die irgendwie damit in Verbindung stehen und wohl wissen, man kann es eben nicht nur rein über rechtliche Maßnahmen, Vertriebsverträge regeln, sind ja auf der einen Seite wirklich das Thema Reimporte. Ja, kennen wir wahnsinnig oft in unseren Projekten. Länder, die, sag ich mal, oder Händler in unterschiedlichen Ländern, die gute Konditionen bekommen, nutzen das gnadenlos aus, bespielen eben andere Kanäle, die Ware landet dann doch wieder im Heimatmarkt, also beispielsweise eben in Deutschland, und die Händler wundern sich, wie kann es sein, dass die Preise so niedrig sind. Und wir hatten auch mal so die Stilblüte, dass wir einen großen Konzern im Bereich weißer Ware beraten haben, und da hatte der Konzern im Bereich der Kleingeräte, war Marktführer oder hatte hohe Marktanteile und ja, hat aber nie die Produkte letztendlich verkauft. Also die ganze Ware ist so reingeschwappt. Das ist so ein Thema, und das andere Thema sind natürlich die Konflikte dann eben auch dadurch, dass ich eben sage, online ist halt deutlich günstiger als stationär, und ja, da gibt es eben dann ja große Probleme, und ich würde es ganz gerne so ein bisschen versuchen, mit dir herauszuarbeiten, woran liegt das? Also wie kann ich wieder so ein bisschen Disziplin in meine Kanäle bekommen? Wohl wissend, es ist eben nicht nur das eine, also nur das rein rechtliche und nicht nur das rein konditionelle oder preisliche. Und wie gehe ich das letztendlich eben an? Aber die, sag ich mal, die Probleme, Reimporte, Kanal, Konflikte und dann ist da noch ein Amazon, der letztendlich genau sich das, oder sagen wir es mal so rum, das ausnutzt, dass ich eben meinen Laden nicht im Griff habe und die Preise, der zeigt mir letztendlich den Spiegel und sagt, guck mal, so sieht es letztendlich aus. Ich bin nicht der Preistreiber, aber ich besorge mir halt einfach die günstigsten Preise und ja, und brauche eine Mindestmarge und wenn ich die nicht habe, dann fliegst du eben raus. Ne? Also siehst du das auch?
Naja, also wenn du gerade mal Amazon ansprichst, ein Klassiker in der Hinsicht ist, dass der Vertriebsleiter der deutschen Herstellermutter zum Beispiel mit Amazon einen Vertriebsvertrag abschließt und sagt, oh, eigentlich habe ich da ganz gute Konditionen mit dem Amazon vereinbart, jetzt wird der Rubel rollen oder der Euro rollen, dann stellt er auf einmal fest, dass Amazon eine Vendor Search Engine hat und dann die Produkte nicht bei dem Hersteller, sondern bei einem französischen Importeur kauft. Gell?
Ja.
Und der französische Importeur geht mit seinen Importeurskonditionen gnadenlos hier in Amazon Search Engine rein und macht ein dickes Geschäft. Und diese ganzen Punkte, das ist alles zurückzuführen letztendlich auf die Planlosigkeit des Vertriebs, der Zentrale, möchte ich mal sagen. Und noch viel besser wird es, wenn man einen asiatischen Hersteller hat oder einen außereuropäischen, möchte ich mal sagen, der im Prinzip nur daran interessiert ist, zu wissen, wie viel Euros ihm quartalsweise überwiesen werden, von wem auch immer, und der seine Produkte auf den europäischen Markt bringt und dann sagt so, und jetzt, ihr lieben Importeure, guckt mal, was ihr da draus machen könnt, und sie sich dann EU-weit wechselseitig die Preise um die Ohren hauen. Das ist auch schlicht und ein Beispiel für Planlosigkeit. Und deswegen, wenn du mir gestattest, würde ich es vielleicht ganz gern ein bisschen so an einem Projektbeispiel mal so darstellen, wie sowas üblicherweise läuft. Also wie ist die Ausgangssituation oder in welcher Situation komme ich da rein? Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich den Kittel-Burning-Index entwickelt habe. Mit dem kann man messen, wie einem der Kittel brennt, gell? Und meistens komme ich da eben rein mit Kittel-Burning-Index 10. Also sichtbare Rauchentwicklung und starke Flammenbildung. So, das ist so praktisch die Situation. Die Vertriebsleitung, Geschäftsführung sitzt mir in der Regel relativ nervös gegenüber. Und ich bin dann so, wie es Fritzl das mit einem halben Hähnchen zum Tierarzt kommt und fragt, ob da noch was zu machen ist. Ja, das ist genau die erste Frage. Hat man es mit einem halben Hähnchen zu tun oder mit einem gerupften Huhn? Was ist der Unterschied? Halbes Hähnchen Kochrezepte, gerupftes Huhn Therapie. Okay, so. Also meistens ist es noch ein gerupftes Huhn. Das heißt, man kann mal anfangen, sich Gedanken zu machen, gibt es denn eine Strategie? Meistens nicht. Ja, irgendwas hat mal Vertriebsleiter mit Marketingleiter zusammen aufgeschrieben, aber keine wirkliche Strategie. Ist auch so eine Sache, wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Du kommst so hin, Geschäftsführung sitzt dir gegenüber Vertriebs- und Marketingleitung und der Vertriebsleiter sagt, was will der hier? Brauche ich nicht. Ja, kann ich alles selber? Kann ich selber besser wie der? Ja. Der hat doch gar keine Ahnung, der kommt ja gar nicht aus der Branche. So, dann, wie zieht man solchen Leuten den Zahn übrigens? Man guckt mal von einem Produkt auf Idealo, gell, den Jahresverlauf an. Und wenn das dann aussieht wie so ein Kammbild, gell, also Zacken runter, rauf und runter, dann weiß man, okay, der mag zwar meinen, dass er mich nicht braucht, aber er braucht mich dringend.
Ja.
So, und das ist genau diese Erfahrung, werdet ihr wahrscheinlich auch machen. Und dann kommt der nächste Punkt. Ja, Herr Nessler, wir haben jetzt, unsere Rechtsabteilung hat uns gesagt, wir dürfen gar nichts. Die Großkanzlei, mit der wir zusammengearbeitet haben, hat uns auch gesagt, wir dürfen gar nichts. Und wenn wir schon gar nichts dürfen, dann machen wir das, was zwar auch verboten ist, aber es wirkt wenigstens. So, auch schon oft gehört. Dann muss ich sagen, Leute, eine Nessler Production hat immer den Anspruch auf ein Happy End, gell? Und auf so einer Basis kann ich euch nicht beraten. Es muss mit legalen Werkzeugen muss gearbeitet werden. Nur so. Und dann robbt man sich so ganz langsam mal vor ans Thema. Ganz langsam robbt man sich vor und stellt sich die Frage, was sind denn eigentlich eure Kanalkonflikte online und stationär? Ja? Was sind eure Kanalkonflikte national und international? Und was sind denn eigentlich eure Kanalkonflikte im Verhältnis Lieferant, Direct-to-Consumer versus Importeur, Direct-to-Consumer oder to Customer, gell? Und dann stellt man fest, okay, Freunde, ihr habt wirklich, hier ist Handlungsbedarf,
gell? Okay, ja. Nein, ist verstanden. Jetzt wäre nochmal so ein bisschen die Frage, sind auch ein paar Schlagwörter gefallen, Vielleicht nochmal das Thema selektiver Vertrieb versus exklusiver Vertrieb, dass du uns vielleicht mal ganz kurz mal aufklärst, wie ist da so die Differenzierung und die Novellierung lag auch so ein bisschen daran, dass ich jetzt auch beides darf innerhalb der EU. Also ergo, ich könnte jetzt in Frankreich einen selektiven Vertriebsvertrag machen und in Deutschland bin ich weiterhin exklusiv. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen.
Genau, das sind dann, könnte dann eine von den Maßnahmen sein, die man dann eben mal andenkt. Ja, also wenn man sich mal so die Frage stellt, wenn dann der Vertriebsleiter sagt, ja, ich darf doch sowieso nichts, gell, warum sollte ich jetzt mich hier irgendwie einschränken, dann kann man sagen, Moment, also so ist es nur auch nicht. Ihr dürft eine ganze Menge, ja, ihr müsst es halt richtig machen. Das ist wie beim Fußballspielen auch. Man darf nicht am Trikot ziehen, man darf nicht handspielen und man darf auch einen nicht grundlos umtreten. Ja, das ist zum Beispiel verboten. Aber es sagt keiner, dass man nicht Tore schießen darf, gell? Also das heißt, man muss den Weg finden, wie man dann ein Tor schießt am Ende. Also das heißt, Umsatz macht. Und zwar nicht nur Umsatz, sondern idealerweise auch noch Deckungsbeitrag. Und da könnte es zum Beispiel sein, dass man mit einem selektiven Vertriebssystem in Märkten mit vielen Absatzmittlern, in denen man mit vielen Absatzmittlern zusammenarbeiten muss oder möchte, arbeitet. Und dass man in Märkten, wo man mit weniger Absatzmittlern zurechtkommt, zum Beispiel mit einem exklusiven Vertriebssystem arbeitet.
Genau. Also selektiv heißt ja trotzdem Ausschluss. Also ich schließe aus über Kriterien und exklusiv heißt ja klar, ich habe jetzt, sag ich mal, meine Top-X-Händler, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Ne? Das eine wird dann über das Koalitionssystem mitgesteuert oder eben, ich bin eben exklusiv, dann habe ich eine klare Beziehung. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen.
Also ich möchte noch mal sagen, es gibt ja die Möglichkeit, dass man alles offen vermarktet, also ohne Vertriebsbindung, dass man es selektiv vermarktet oder exklusiv. Genau. Diese drei Varianten. Offen heißt, jeder, der es bestellt, kann es kriegen. Selektiv heißt, jeder, der autorisiert wurde, kann es kriegen. Und exklusiv bedeutet, nur diejenigen, die von mir benannt sind als Vertriebspartner, sind autorisiert, diese Produkte in dem jeweiligen Markt zu vermarkten. Das ist jetzt mal so die Kurzfassung. Ja. Gell? Es gibt oftmals einfach Produkte, die rechtfertigen ein selektives Vertriebssystem nicht, weil einfach der Aufwand zu groß ist und die Absatzmittler nicht bereit wären, diesen Aufwand zu treiben. Und hier kann man schlicht und ergreifend nur über das Konditionsmodell arbeiten. Da seid ihr also sozusagen voll im Boot und müsst hier die Kuh vom Eis holen, kann man sagen. Mhm. Dann gibt es eben das Verhältnis selektiv. Das sind Produkte, die diesen Aufwand rechtfertigen, und zwar aus beiderlei Betrachtung, sowohl aus Herstellerbetrachtung als auch aus Absatzmittlerbetrachtung, dass man eben ein selektives, gedanklich geschlossenes Vertriebsmodell aufbaut. Und dann gibt es ein exklusives Vertriebsmodell und man merkt es schon, je mehr es von offen zu exklusiv geht, desto weniger Absatzmittler sind involviert. Damit allein schon wird der Wettbewerb reduziert und das wiederum kann dann eben auch für eine gewisse Ruhe in der Vermarktung sorgen. Ja, jetzt führt ja Ruhe in der Vermarktung zu dem Punkt, dass der Preiswettbewerb nachlässt. Und jetzt ist die Frage, warum akzeptieren die Kartellbehörden, die ja eigentlich sonst sehr preisaffin sind, diese Reduzierung des Preiswettbewerbs, weil damit in gleichem Maße eine Steigerung des Services und des Mehrwertes zum Wohle des Endverwenders, des privaten Endverwenders einhergeht. Und das bedeutet, solche Systeme sollten in der Regel gedanklich so aufgesetzt werden, dass sie den Verbraucher Mehrwert im Fokus haben und nicht die Preisruhe. Weil wenn sie den Verbraucher Mehrwert vor Augen haben, dann sind sie schon aus sich heraus wirksam. Wenn sie nur die Preisruhe vor Augen haben, führt das dazu, dass man in der Regel auf dem falschen Pfad einfach sich bewegt und auch argumentativ kartellrechtlich problematisch agiert.
Ist verstanden. Ein weiterer Punkt, den du vorhin angerissen hast, ist letztendlich, dass ich in der Lage bin, jetzt auch über die Kanäle zu steuern. Ich muss jetzt nicht alle meine Produkte einem Kanal zuführen. Also ich kann jetzt noch viel stärker trennen, welcher, sag ich mal, Player oder welcher Kanal bekommt welche Produkte. Und ich kann ja auch sogar meinem selektiven Vertriebspartner vorschreiben, dass er an, ich sage jetzt mal, andere Plattformen nicht verkauft oder ihm sozusagen auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob beschränken jetzt in dem Zusammenhang das beste Wort ist, aber ein bisschen vorgeben, an wen er zu verkaufen hat und wo er es eben nicht darf. Das würde mir dann auch dabei helfen, den Reimport beispielsweise oder eben auch die Preisdampe auszuschließen, wenn ich sage, du, pass auf, ich möchte eben nicht, dass du über Amazon verkaufst oder ich möchte eben nicht, dass du jetzt unter ich sage jetzt irgendwas, billig.de oder irgendwie sowas verkaufst, sondern ich möchte das von vornherein dir vorgeben. Ja, ich sag's dir noch ein bisschen was dazu, weil das ist schon, glaube ich, ich sag's jetzt mal ganz salopp, eine krasse Ansage und ein super Steuerungsinstrument, was ich ja in der Hand habe. Ne?
Ja, also es gibt Möglichkeiten und es gibt Grenzen. Das muss man mal ganz klar sagen. Der erste Punkt ist, die meisten Leute denken, dass wenn sie ein selektives Vertriebssystem jetzt eingeführt haben, dass sie dann damit alle Kanalkonflikte gelöst haben. Kanalkonflikte sind nach meiner Erfahrung in der Regel aber Preiskonflikte und keine Qualitätskonflikte. Ja. Das bedeutet, man kann über das selektive Vertriebssystem steuern, welche Qualitätskriterien müssen erfüllt werden, um überhaupt autorisierungsfähig zu sein, erstens. Zweitens, welcher Absatzmittler soll welche Produkte bekommen? Das kann man sogar auf Artikelnummer-Ebene letztendlich zuweisen, wenn man das vertraglich entsprechend aufsetzt. Klammer auf, ziemlicher Verwaltungsaufwand für den Hersteller, aber gut, wenn er das will, kann man das theoretisch machen. Der dritte Punkt ist, man kann bestimmte Funktionskonditionen statuieren, das heißt, es gibt keine Pauschalrabatte oder sonst was, sondern man muss für bestimmte Leistungen bestimmte Konditionen erbringen, und wenn ich diese Leistung nicht erbracht habe, kriege ich die Kondition nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Spieler habe, der 20% unter UVP verkaufen kann, dann tut er das in der Regel, weil er das aufgrund des Konditionsmodells des Herstellers gestattet erhält. Ja, so. Das heißt, der Bock wurde eindeutig hausgeschossen von dem jeweiligen Vertriebsverantwortlichen, der eben sagt, wenn ich nicht mindestens 40% Marge biete, dann spiele ich überhaupt gar keine Rolle. Das sind diejenigen, die noch nicht kapiert haben, dass der Einkäufer vor dem Gespräch mit dem Vertriebsleiter kurz bei einer Preissuchmaschine checkt, wie denn der Online-Streetpreis gerade ist. Und wenn der eben zu weit weg ist von Gut und Böse aus dessen Sicht, also hier ein Crap-Produkt ist im Amazon-Sprech, can't realize any profit, dann darf der Vertriebsleiter vielleicht noch seinen Kaffee austrinken, aber das war es dann auch schon mit dem Gespräch. Ja, also insofern muss man mal ganz klar sagen, ein Kanalkonflikt ist ein Konditionskonflikt in der Regel. Dafür braucht man Leute wie euch, die einem dabei helfen, diesen Konditionskonflikt zu lösen. Und auf der anderen Seite braucht man dann Typen wie mich, die durch den selektiven Vertriebsvertrag und das Vertriebssystem und die Schulung des Außendienstes und der Argumentationsunterstützung und diesen ganzen weiteren Tools, die es dann eben gibt, dafür sorgt, dass man mit legalen Mitteln ein robustes und resilientes Vertriebssystem in Deutschland und der EU etabliert und durchsetzt.
Ja, also was wir in unseren Projekten sehen, ich denke, das kennst du eben auch, sind klar historisch gewachsene Konditionen. Das heißt natürlich, dass irgendwelche Händler besonders stark partizipieren. Das sieht man sehr schön in den Transaktionsanalysen, dass auch kleine Händler super Konditionen bekommen, weil sie vielleicht mal Händler waren, jetzt aber nur noch C-Händler sind. Oder eben, was immer sehr, sehr auffällig ist, dass das Konditionssystem nicht mit der Strategie zusammenpasst. Also, dass ich eben dann doch riesen Volumenrabatte letztendlich habe, große Staffeln, und mich dann eben wunder, dass eben sehr viel Volumen und zu niedrigen Preisen gedreht wird und ich einfach zu viel auf das Volumen setze, und das ist mehr oder weniger so ein sich selbst bestärkender Kreislauf, dass eben mehr Volumen, je mehr Konditionen setze ich wieder ein für mehr Volumen. Das sind so die Themen, und was uns immer noch auffällt, ist auch diese, ja, also wie behandle ich im Konditionssystem eigentlich den Onlinehandel und den Offlinehandel? Also wo entsteht eigentlich der Mehrwert für den Kunden und was möchte ich wirklich konditionieren? Und auch gar nicht mal sozusagen, online ist immer schlecht, oder das ist überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist ja letztendlich, wo möchte der Kunde kaufen? Ich kann niemanden in seinen Kanal zwingen, und letztendlich ist die Frage, wo entsteht der Mehrwert für den Endkunden, ja, oder für den Kunden? Und den will ich ja dann letztendlich auch bonifizieren und eben nicht nur, sag ich mal, rein, sag ich mal, Ziele wie, ja, Volumen etc. pp. Ne?
Also Gregor, was ich ansprechen möchte, ist, was oft auch vergessen wird aus Vertriebsleitungssicht, sind die Zielvereinbarungen mit den Außendienstmitarbeitern. Wenn ein Außendienstmitarbeiter nach Umsatz bonifiziert wird, dann denkt er nicht an Deckungsbeitrag. Und etwas, was bei der Einführung eines neuen selektiven Vertriebssystems eigentlich immer hochkommt, das ist der ganze Wildwuchs und das ganze Chaos in der Vermarktung innerhalb des Vertriebes. Ja, also da heißt es immer, wer beliefert diesen Preistreiber? Und dann stellt man fest, ja, das ist der Außendienst selber. Und sowas darf einfach nicht sein. Aber ich möchte vielleicht noch darauf hinweisen, wofür macht man eigentlich selektive Vertriebssysteme und wofür ist die Markenführung ein Selbstzweck zum Beispiel? Gell? Nein, ist es natürlich nicht, weil man muss nach meinem Empfinden ein Vertriebssystem vom Endkunden her denken, erstens. Und zweitens, mir persönlich ist die Customer Journey vollkommen wurscht. Das ist so ein Marketinginstrument. Mich interessiert die Product Journey. Also wie kommt das Produkt von meinem Warenausgang betriebsbereit an die Verwendungsstelle des Endverwenders? Dafür muss ich erstmal Teil der Kaufentscheidung geworden sein. Und Teil der Kaufentscheidung werde ich, indem ich weiß, wer meine Endkunden sind, wo die suchen, wo die sich informieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dann ist es mir als Endkunde vollkommen wurscht, ob ich jetzt einen Kanalkonflikt auslöse, indem ich beim preistreibenden Online-Händler kaufe und ob das zu einem problemorientierten Gespräch zwischen dem Vertriebsleiter und irgendeinem Nachbarhändler von diesem Online-Händler führt, der dem dann die Geschichte erzählt, dass er doch seit 20 Jahren und wie soll er denn seinen Laden am Laufen halten, bla bla. Das interessiert mich als Endkunden überhaupt nicht. Mich interessiert es, wenn ich weiß, was ich will, wo kriege ich es am schnellsten, am einfachsten oder am billigsten her. Ganz einfach. So, ich habe jetzt zum Beispiel, ich wohne hier im Allgäu auf dem Land, der nächste Fachhändler ist 20 Kilometer weit weg, aber der Paketdienst fährt 4-mal am Tag vorbei. Ich habe jetzt alle möglichen Vorrichtungen, um von einem LKW irgendwas abzuladen, habe ich bei mir auf dem Hof griffbereit, weil die ganze Zeit wird irgendwas abgeladen. Und ich habe jetzt zum Beispiel Fenster für eine Gartenhütte online bestellt. Ja, so. Es war ein bisschen fisselig, muss ich sagen, bis ich das zusammengesucht hatte. Aber jetzt, zack, steht die Palette mit den Fenstern zum halben Preis im Verhältnis zu meinem lokalen Fensterhändler auf dem Hof. Das ist, wie Sie, da, weißt du, das muss man sich einfach mal im Gehirn auf der Zunge zergehen lassen, dass das möglich ist. Und wenn irgendeine Vertriebsorganisation das leugnet, oder das rausbremsen oder sonst irgendwas möchte, dann können die das machen. Aber wenn ich der Gesellschafter von diesem Unternehmen wäre, würde ich meinen Vertriebsleuten sagen, hey Freunde, und wenn ich der Vertriebsleiter wäre, der so Mitte 50 ist, das heißt noch 10-12 Jahre arbeiten muss, würde mir auch überlegen, ob ich dann nicht vielleicht meine Verhaltensweise verändere, um noch bis zur Rente zu kommen.
Ja.
Das ist so. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen, wenn ich noch ganz kurz sagen darf, das Ergebnis, was soll denn eigentlich das Ergebnis der Bemühungen sein? Wofür braucht man euch und wofür braucht man mich? Man braucht uns, um den Deckungsbeitrag des Unternehmens signifikant zu steigern und Prozess- und Komplexitätskosten zu reduzieren. So, um weiter den Deckungsbeitrag des Unternehmens insgesamt zu steigern. Und das sollte Sinn und Zweck von einem selektiven Vertriebssystem sein, das und nur das.
Ja, absolut. Also die beiden Welten gehören letztendlich zusammen. Klar, erstmal eine Analyse, genau zu verstehen, wo treten die Konflikte auf, genau wie du gesagt hast, international, kanalübergreifend oder eben auch mit meinen Handelspartnern, wenn ich eben auch direkt gehe. Auch das sehen wir in den, auch im Bereich B2B, also dieses Direct-to-Customer, ganz große Baustelle, möchte ich sagen. Und insofern, ja, und dann eben zu schauen, wie mache ich mein Konditionssystem neu. Ist auch keine leichte Aufgabe, muss ich sagen. Also klar, sie ändern Konditionen und dann muss ich an der Preisschraube drehen. Ich muss es dem Kunden erzählen. Ich muss es simulieren. Ich brauche Übergangskonzepte und solche Themen. Und glaube ich, was wirklich entscheidend ist, ist auch, was du gesagt hast, Markus, die Incentivierung. Also wenn ich eben nur Umsatz will, ja, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn er eben tief in die Rabatttasche greift und alles raushaut, was er so raushauen kann und alles, was man vielleicht auch gar nicht so wirklich sieht, ne, ob es irgendwelche Lieferbedingungen sind, irgendwelche Skonti, sondern andere, sag ich mal, nachgelagerte Konditionen, die dann immer doch ein bisschen nochmal ganz gut, ich glaube, versteckt sind. Also damit wir könnten da auch nochmal einen zweiten Podcast machen. Ich glaube, wir machen das auch, weil da gibt es wirklich so wahnsinnig viel zu erzählen und zu beachten. Also insofern, lass uns das einfach mal so ein bisschen vormerken, fände ich gut. Und vielleicht hier mal einen kurzen Cut machen.
Achtung, wenn du den Cut machen möchtest, würde ich nur ganz gern eins noch sagen.
Gerne.
Also an dieser Stelle, als Cliffhanger fürs nächste Mal,
muss
man ganz klar verstehen, es gibt Dinge, die kann man bei einem Kanalkonflikt konditionell regeln oder die kann man nur konditionell regeln und es gibt Dinge, die kann man über ein selektives Vertriebssystem mit qualitativen Kriterien regeln. Und was das ist, ja, das erzählen wir beim nächsten Mal.
Sehr gut, sehr gut. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, eine obligatorische Frage. Der Podcast heißt ja Topline Talk, alles, was das Management bewegt. Hast du aus deiner Erfahrung, und wir reden ja jetzt hier wirklich jetzt nicht von einfachen Dingen, aber gibt es denn etwas, wo du sagst, sowas wie ein Quick Win, ja, der wirklich zu mehr Ertrag, zu mehr Umsatz geführt hat, ohne dass ich jetzt, sag ich mal, die Welt retten muss oder eine Revolution auslösen muss? Hast du da für den Zuhörer irgendwie ein Tipp würde ja schon mal reichen oder eine Maßnahme, wo du sagst, wenn ihr das macht, dann passiert auf jeden Fall was und was Gutes, nämlich auf der Umsatzseite und dann im Bereich Topline?
Naja, also ich sag mal so, Deckungsbeitrag wird in der Regel im Einkauf und in der Produktion erwirtschaftet und in Vertrieb und Marketing verschenkt. Ja, so. Und wenn man seinen Vertriebsleuten klar macht, dass sie vom Verkaufen leben und nicht vom Verschenken. Und wenn man denen dann die Werkzeuge an die Hand gibt, dass sie es auch können, ja, das geht los mit Vertriebsvertrag, Konditionssystem, Argumentationshilfe und Durchsetzung des Systems, dann hat man den größten Hebel in seinem Ergebnis. Wenn man es schafft, seinen Deckungsbeitrag im Verkauf um 2, 3, 4, 5% zu steigern, dann ist das Unternehmen gesichert und das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig.
Ja, also ich glaube, das fängt auch bestimmt bei dem Mindset an, ne? Wie bin ich eine Ertragskultur oder habe ich eine Umsatzkultur? Bin ich derjenige, der am meisten Umsatz macht und mir dann auf die Brust klopft oder wird der sozusagen honoriert, der den besten oder größten absoluten Deckungsbeitrag erwirtschaftet? Aber gut, perfekt. Letzte Frage an dich, Markus. Stell dir vor, du darfst einen Tag was komplett anderes machen, komplett offen. Was wäre das in deinem Fall?
Ganz ehrlich, wenn ich ein anderer wäre, ja, wäre ich lieber ich, muss ich sagen.
Das ist sehr gut.
Ja.
Super. Okay, alles klar. Dann, wir halten mal für uns fest, wir machen einen zweiten Podcast. Da gehen wir ein bisschen mehr so in die Details. Vielleicht mal stellen wir auch mal einen Case vor, den wir zusammen gemacht haben. Ich glaube, dann wird das auch noch mal ein bisschen deutlicher. Ne? Wo komme ich her? Wie hat es geendet letztendlich? Und dann bedanke ich mich bei dir für die Zeit, für die Vorbereitung und freue mich, dass wir uns dann hier wieder hören und sehen. Tschüss, Marc.
Sehr gerne. Ciao. Bis bald. Ja, ciao. Ciao, ciao.